Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial an diesem Pfingstwochenende, sagt Elias Nadmesnik. Endlich haben die Lokale wieder offen und man kann wieder essen gehen. Mein Kollege Richard Grasel hat daher den Falstaff-Chef und Kommunikationsexperten Wolfgang Rosam zum Gespräch ins Kurier-Stadtstudio gebeten. Sie reden natürlich über gutes Essen, aber vor allem über die aktuelle Politik und warum da die Töne immer schärfer werden. Am besten, wir hören gleich rein.
Bei uns im Kochamt von Toni Mörwald im Wiener Palais Ferstl zu Gast ist heute einer, der sich beim guten Essen und guten Trinken auskennt, aber auch bei der Kommunikation, Wolfgang Grosam. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir reden heute natürlich auch über das Essen, über die Öffnung der Gastronomie, über das gute Essen, aber auch über die bösen Worte, die es derzeit in der Politik gibt. Fangen wir vielleicht mit dem Positiven an. Seit ein paar Tagen sind jetzt die Lokale offen. Waren Sie selbst schon in einem Lokal? Genießen Sie es wieder, dass man essen gehen kann?
Ja, ich war gleich in zwei Lokalen, gestern Mittag im Steirik und am Abend im Fabius. Ich konnte es nicht erwarten. Und wie es wahrscheinlich Millionen anderen Österreichern geht, wir sind glücklich, dass wir endlich wieder zu unseren Wirten gehen können, weil es doch ein Gefühl der Freiheit ist, dass wir jetzt wieder gewinnen. Und man hat schon gesehen, wie es eigentlich ist in einem Land, wenn die Gastronomie zu ist. Und das waren ja fast 7 Monate. Da leidet auch der Handel darunter. Man hat gar keine Lust einzukaufen oder ein bisschen zu shoppen. Und die Wiener Innenstadt hat darunter massiv gelitten. Also ich habe mit vielen Innenstadthändlern hier auch gesprochen, die sagen, ohne Gastronomie ist das die halbe Lust und das reicht nicht, dass die Leute dann ordentlich einkaufen gehen. Also es ist eine Win-Win-Geschichte, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat auch der Wiener Bürgermeister sich entschlossen, dann doch auch mit dem gestrigen Tag Wien auch indoor aufzusperren, die Gastronomie. Das war ja lange ein Wickelwackel hin und her, machen wir nur outdoor und nicht indoor. Wenn man das Wetter heute anschaut, das wäre nicht so lustig gewesen outdoor. Und dann wären die Restaurants zwar mit Servicepersonal und Küche voll gewesen, aber
keine Gäste. Gästen,
ja.
Sie sind also, ja der Eigentümer des Falstaff, der Gourmet-Bibel des Magazins, möchte ich sagen, hier in Österreich und auch in Deutschland. Glauben Sie, und das befürchten ja viele, dass jetzt möglicherweise nach der Pandemie, wenn die Hilfszahlungen auslaufen, jetzt möglicherweise doch eine Pleitewelle über die Gastronomie und Hotellerie hereinbricht? Oder glauben Sie, dass es mit dieser Öffnung jetzt wieder nach oben geht?
Nein, ich glaube schon, dass wir etliche Pleiten miterleben werden, denn es wurden natürlich auch durch die Pandemie Betriebe durchgetragen, die auch vor der Pandemie schon nicht mehr überlebensfähig gewesen wären. Man muss ja sehen, dass in der Gastronomie gerade einmal eine Eigenkapitalquote von 3-4% herrscht und das ist viel zu wenig, um zu überleben, wenn es einmal eng wird. Jetzt haben die Hilfszahlungen und die Kurzarbeitsregelungen natürlich viel darüber hinweggetäuscht. Also es wird jetzt schon wieder die Stunde der Wahrheit kommen, zum einen. Zum anderen in der Hotellerie, da leidet natürlich nach wie vor, und es wird noch einige Zeit dauern, die Stadthotellerie, also insbesondere in Wien. Wien ist eine Kongressstadt. Die Kongresse werden heuer nicht mehr stattfinden. Also wir reden von einer weiteren Durststrecke der Hotellerie in Wien. Und da werden natürlich wahrscheinlich etliche 3-4-Sterne-Hotels, die jetzt nicht zu großen Ketten gehören, das nicht überleben. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber eine Tatsache.
Kommen wir zu Ihrem Hauptberuf, sagen wir so, als Kommunikationsberater, der Sie ja seit 40 Jahren eigentlich in der Branche auch sind. Sie haben zuletzt sehr stark den Ton in der österreichischen Innenpolitik kritisiert. Was konkret ist dann Ihr Vorwurf ans aktuelle politische Geschehen, an die politischen Akteure?
Ja, ich bin jetzt in der Tat 40 Jahre im Geschäft, 40 Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit, PR, und damit sehr viel immer mit der Politik und mit den Medien natürlich sehr eng verbunden und natürlich auch ein Beobachter. Und was ich derzeit erlebe oder was wir alle derzeit erleben, sucht seinesgleichen. Also so eine Situation, eine derartige Tonalität, eine derartige Respektlosigkeit zueinander. Ich will jetzt gar nicht einzelne Namen da herausgreifen. Die hat es noch nicht gegeben. Also das Parlament ist abgelöst worden durch einen Untersuchungsausschuss. Ich bin froh, dass der jetzt einmal eine Pause machen muss und dass das Parlament vielleicht wieder mal mehr gefragt wird. Aber der Umgang, der Ton, wie man ohne jeden Respekt, ohne jede Achtung den politischen Gegner hier behandelt und beschreibt, Das schockiert nicht nur mich. Ich glaube, das schockiert sehr, sehr viele Menschen da draußen, viele Wählerinnen und Wähler, die das einfach nicht wollen. Und das ist auch ein Ton, der auch international oder im Ausland, soweit zumindest das deutschsprachige Ausland, uns ja doch ein bisschen genauer beobachtet als weiteres Bundesland von Deutschland, das hätten sie manchmal gerne, macht natürlich auch ein furchtbares Bild. Es ist nicht nur der Kanzler und es ist nicht nur die Truppe um den Kanzler, es ist auch viele in der Opposition im Untersuchungsausschuss, wenn man sich da mal die Fragestellungen angehört hat, das ist eigentlich nicht mehr zu beschreiben.
Aber jetzt hat dieser Ton auch vielleicht ein wenig damit zu tun, dass es auch bei den Chats des Bundeskanzlers, des Finanzministers, Gernot Blümel mit dem Thomas Schmidt ja auch ein Ton geherrscht hat, der auch unüblich ist für die Politik, der vielleicht auch zu einer Eskalation natürlich auch im Ton in der Opposition geführt hat. Wie sehr sind denn diese Chats auch daran schuld?
Natürlich sind die Chats mit daran schuld. Die Chats kann man nur als einzige Dummheit beschreiben. Ich sehe das auch so. Solche Dinge schreibt man nicht. Man sollte sie auch nicht sagen. Man sollte sie vielleicht auch nicht denken. Aber dass diese Chats oder dass diese Schrifteln alle mal in die Öffentlichkeit gelangen, damit muss man auch rechnen. Ich glaube, heutzutage wird so wenig SMS und gechattet wie noch nie, weil sich jeder natürlich überlegen muss, wenn einem das Handy abgenommen wird, was daraus entstehen kann. Aber zurück zum Ernst der Sache, das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Das war ein massiver Imageverlust für die Regierungspartei und die Menschen waren dadurch auch oder sind enttäuscht worden, weil sie nicht vermutet hätten, dass man so locker im Ton auch mit eigenen Parteimitgliedern und so weiter oder Parteileuten umgeht. Also man muss es aber auch ein bisschen auf den Boden bringen. Im Prinzip geht es um einen Mann, das ist Thomas Schmidt, der diese Chats ja bis zum Exzess betrieben hat und sie wurden leider auch beantwortet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die gesamte ÖVP so tickt. Also das ist sicherlich nicht der Fall. Und ich glaube, dass das auch dem Bundeskanzler mittlerweile wahnsinnig leid tut, da nicht mehr vielleicht auch nachgedacht zu haben oder dem entgegengewirkt zu haben.
Jetzt haben diese Chats mit dem Bild des Bundeskanzlers und der Parteispitze, der erweiterten Parteispitze, auch mit Gernot Blümel, denn aus Ihrer Sicht im Image der Bevölkerung gemacht. Als kurz 2017 die ÖVP übernommen hat, war er der unumstrittene Nummer 1 in der ÖVP, dann auch im Staat, weil er 2 Wahlen gewonnen hat. Verändert sich das Bild von Kurz damit in der Öffentlichkeit?
Ja, das Bild hat sich schon verändert, weil schon auch etliche Freunde von ihm sagen, das hätte ich mir nicht gedacht, da bin ich jetzt enttäuscht. Das ist nicht der Ton und der Stil, wie ich mir das erwartet hätte. Und immer wenn man jemanden zu glauben kennt, und man lernt dann eine neue Facette in seinem Verhalten kennen, die einem nicht passt oder die einen enttäuscht, dann blättert natürlich von dem Bild, das man von dieser Person hat, etwas ab. Ist überhaupt keine Frage. Zum Gernot Blümel muss man aber auch sagen, fairerweise, niemand von uns kann etwas dafür, wenn man SMS erhält. Also Gernot Blümel hat ein ganz besagtes SMS, das ja dann auch zu seinem Beschuldigtenstatus geführt hat.
Also das war als Harald Neumann,
Chef der Novomatic, damaligen Novomatic.
Bitte helft uns in Italien und genau. Wir wollen auch über eine Spende reden.
Genau, und wenn Sie oder ich so ein SMS bekommen, wir können es auch nicht wehren dagegen. Jetzt sind wir halt nicht der Finanzminister und der Finanzminister hat es ja auch nicht beantwortet. Er hat es weitergegeben an Thomas Schmidt und gesagt,
er war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht Finanzminister, sondern Chef der Wiener ÖVP.
Genau, und kümmer du dich darum, ja. Und wahrscheinlich hätte er sagen sollen, was soll das oder was möchtest du oder wie auch immer, die Reaktion war nicht optimal, aber es war jetzt auch nicht der Superskandal und die Alma Zadic als amtierende Justizministerin hat ja selbst auch gesagt, dass diese Suppe relativ dünn ist und ich glaube auch, dass sie dünn ist und dass da auch nichts überbleiben wird, weil das hat beileibe nichts mit Korruption zu tun. Aber, und jetzt sind wir wieder bei der Tonalität, man kann natürlich aus alles einem Skandal machen und wenn man nur permanent das wiederholt und immer wieder skandalisiert, wie im Untersuchungsausschuss das gemacht wird. Ich glaube, ich habe gezählte 38 Male diesen Vorwurf dort gehört und das war noch nicht die Spitze. Dann bleibt halt etwas hängen. So nach der guten alten österreichischen Manier, irgendwas bleibt schon hängen. Ja? Und irgendwas wird da schon gewesen sein, weil der Österreicher grundsätzlich ein bisschen misstrauisch ist. Und da tut man ihm Unrecht. Aber natürlich, die Politik hat enorm viel mit Image und dem äußeren Erscheinungsbild zu tun. Und Gerechtigkeit ist eigentlich gar keine Größe oder kein Parameter in der Politik.
Herr Kurz, geht es um eine unterstellte und jetzt auch zu untersuchende falsche Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss. Da sagt jetzt die Opposition, wenn er angeklagt wird, also noch nicht verurteilt, sondern nur wenn er angeklagt wird, dann muss er schon zurücktreten. Wie sehen Sie das? Kann ein angeklagter Bundeskanzler, für den auch zu diesem Zeitpunkt natürlich noch die Unschuldsvermutung gilt, Bundeskanzler bleiben oder muss er dann sein Amt tatsächlich ruhen stellen, wie Reinhold Mitterlehner das auch vorgeschlagen hat?
Jetzt sind wir genau beim Punkt. Wenn alle sagen und auch das Gesetz sagt, es gilt die Unschuldsvermutung und zwar bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung, dann muss das auch so gelten. Und dann kann ich nicht das einfach abändern, nur weil es politisch opportun ist. Und das tun sie aber. Also wenn heute ein gegnerischer Politiker sagt, es gilt die Unschuldsvermutung ab dem Zeitpunkt einer Anklage nicht mehr, dann schreibt diese Opposition ihr Gesetz plötzlich neu. Und das empört mich eigentlich, weil es hat noch kein Verfahren gegeben bei der Anklage, es hat noch keinen Richterspruch gegeben und schon gar keine rechtsgültige Verurteilung oder auch einen Freispruch. Also spielen wir es einmal durch. Die Opposition schreibt, wenn du angeklagt wirst, und er wird wahrscheinlich diesen Strafantrag schon hinnehmen müssen, so schaut es derzeit aus, der Bundeskanzler, dann heißt es noch lange nicht, dass er nicht freigesprochen werden kann, denn wie wir ja mittlerweile gelernt haben, wenn man die Diskussion ein bisschen verfolgt, muss ein Vorsatz damit verbunden sein. Diesen Vorsatz wird es wahnsinnig schwer sein zu beweisen. Also wenn dieser Vorsatz nicht bewiesen wird, wird eine Richterin oder ein Richter wahrscheinlich sagen, im Zweifel für den Angeklagten, der Vorsatz konnte nicht bewiesen werden, Freispruch. So, wäre es nach der Opposition gegangen, wäre dieser Bundeskanzler jedoch bereits zurückgetreten.
Aber muss ein Bundeskanzler, wenn er vor das Parlament, in dem Fall vor dem Untersuchungsausschuss tritt, nicht ganz besonders sensibel sein und ganz besonders darauf aufpassen, dass auch seine Aussagen nicht, auch wenn man vielleicht das Wort Glauberei bezeichnet, dann doch falsch gewertet werden
können? Natürlich.
Das ist auch eine über das Strafrecht hinausgehende Verantwortung.
Natürlich. Natürlich ist der Bundeskanzler als Spitzenrepräsentant einer Bundesregierung, steht da erstens einmal unter besonderer Beobachtung, zweitens muss er sich dessen bewusst sein und drittens muss er seine Worte dreimal mehr überlegen als wahrscheinlich jeder andere. Trotzdem ist er viertens ein Mensch. Und fünftens hat er vielleicht auch einmal eine Stresssituation. Und ich will ihm jetzt gar nicht die Generalentschuldigung geben, ich bin nicht der Richter, aber ich finde, das, was man hier so super skandalisiert, kann man so und so sehen. Das ist eine semantische Diskussion, die wir derzeit haben. Und aus einer semantischen Diskussion wird der Superskandal gemacht. Und vor allem, ich bin absolut dagegen, gegen jede Art von Vorverurteilung. Und das, was derzeit passiert, wenn man sagt, wenn du angeklagt wirst, musst du zurücktreten, ist eine Vorverurteilung. Und damit gilt nicht die Unschuldsvermutung, sondern es gilt die Schuldvermutung. Und dagegen bin ich.
Erste Kritik wird auch laut, dass der Bundespräsident sich nicht zu Wort meldet, weder in der Frage jetzt der Ermittlungen gegen den Bundeskanzler, aber auch nicht in der Frage der Umgangsformen generell im Parlament. Müsste der Bundespräsident aus Ihrer Sicht hier ein Machtwort sprechen?
Ja, absolut. Ich denke, der Bundespräsident schaut sich derzeit zu viel erste Reihe fußfrei an. Also Beispiel, gerade was wir derzeit diskutiert haben, nämlich gilt die Unschuldsvermutung oder wie lange gilt die Unschuldsvermutung, nämlich bis zu einer rechtsgültigen Verurteilung, dann wäre der Bundespräsident, der ja der oberste Verfassungshüter auch ist mit dem Verfassungsgerichtshof gemeinsam, aber in letzter Instanz ist der Bundespräsident ja auch jemand, der mal einen Ordnungsruf machen könnte und sagen könnte, ich bin bitte keine Vorverurteilungen und aus meinem Rechtsverständnis her ist jemand als unschuldig anzusehen, bevor er nicht das Gegenteil bewiesen ist. Das könnte ein Bundespräsident ganz wertfrei einmal feststellen. Da muss er nicht einmal einen Namen nennen. Der Bundespräsident könnte auch sich einmal zu Wort melden und gegen diese Tonalität und gegen diesen Verfall des Respekts, ja, gegen diese Respektlosigkeit im Umgang auch mit dem politischen Gegner einmal etwas sagen. Eine Abrüstung der Worte, glaube ich, hatten wir in einer früheren Regierung als ein Schlagwort. Das heißt, ein Bundespräsident hat auch für den Ton in der Politik, im Parlament, im Untersuchungsausschuss irgendwo auch einmal eine Stellung zu beziehen und zu sagen, Kinder, so geht's nicht. Und er hat ja die Autorität, er kann das wahrscheinlich auch extrem charmant sagen. So wie er gesagt hat, wie wunderschön die Verfassung ist und so weiter. Ich kann ihn mir wirklich gut vorstellen. Also ich würde mich freuen, wenn er sich einmal zu Wort meldet, aber als Brückenbauer und natürlich nicht als Einheizer.
Sie sind ein Medienprofi. Es wird darüber diskutiert, ob Untersuchungsausschüsse künftig live im Fernsehen übertragen werden sollen. Glauben Sie, wird sich das Problem eher verschärfen dadurch und die Stimmung noch aggressiver werden, weil man ja auch dann vor den Zuschauern, vor den künftigen Wählern hier auch Wahlkampf machen könnte? Oder wird es besser werden, weil dann der Ton vielleicht doch ein wenig überzogen wäre?
Also ich bin erstens einmal absolut dafür, dass die Untersuchungsausschüsse live übertragen werden. Und für jeden Bürger, den das interessiert, der kann sich das anschauen. Und zwar aus wirklich folgendem Grund. Fernsehen ist ein ganz tolles Medium, das es dem Zuschauer ermöglicht, sich selbst ein Urteil zu bilden. Mehr als jedes gedruckte Wort und sogar mehr als jedes Bild, wenn man auch Emotionen und Zusammenhänge mitbekommt. Und der interessierte Bürger und Wähler kann sich wahrscheinlich aus einer Stunde, wenn er eine Übertragung aus dem Untersuchungsausschuss mitverfolgt, ein wesentlich besseres Bild machen, als wenn am nächsten Tag irgendwelche Auszüge, die vielleicht auch einmal redaktionell so oder so gewählt sein mögen, kann er in seinen persönlichen Zusammenhang und in seine persönliche Wahrnehmung mit einbeziehen. Also ja, unbedingt zu einer Übertragung der Untersuchungsausschüsse. Der Bürger, der Steuerzahler, der das ja schließlich auch finanziert, hat ein absolutes Recht darauf, einmal zu sehen, wie der Ton dort herrscht. Und ich glaube, zweite Teil Ihrer Frage, ich glaube, dass der Ton sich verbessern würde, weil sich jeder überlegt, wenn ich mich da jetzt mit meinen Zwischenrufen, die es ja immer wieder gegeben hat, und mit meinen Suggestivfragen da vielleicht nicht als fairer, fragender gegenüber dem Befragten präsentiere, kommt das nicht gut an im Publikum. Also ja, der Bürger soll beobachten.
Jetzt ist die Pandemie hoffentlich vorbei. Wir merken es auch an unseren Zugriffszahlen, dass jene Themen, die über Corona sind, nicht mehr die Menschen so stark interessieren wie früher. Was würden Sie der Politik empfehlen, auf welche Themen man jetzt setzen soll in der näheren Zukunft? Wie hat sich denn die Regierung jetzt aus Ihrer Sicht in welchem Bild dann darzustellen, wenn sie im Sommer tatsächlich vorüber sein sollte?
Naja, es schaut derzeit ja wirklich so aus, als hätten wir im Sommer, sprich im Juli, und das muss man dem Kanzler Kurz ja auch einmal zugute halten. Er hat vor einem halben Jahr gesagt, im Juli sehe ich das Licht am Ende des Tunnels. Damals haben viele gelästert, gelacht, wie sich das ausgehen soll. Es geht sich ja nie aus mit den Impfungen. Jetzt sind wir davor, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Zahlen gehen runter. Die Impfungen sind sehr verfügbar geworden jetzt. Also vor allem im Juni werden wir mehr Impfstoff haben, als es Impfwillige gibt. Also das ist schon eine sehr gute Sache. In Österreich gibt es ja ein sehr gutes Sprichwort, was gut geraten war, gut getan. Das heißt, am Ende einer Pandemie, wenn jeder, der sich impfen lassen möchte, auch geimpft werden kann, dann wird die Stimmung sich sicherlich wieder mal ändern. Und dann ist, nicht nur dann, sondern bereits jetzt, ist ja schon dringendst angesagt, dass die Bundesregierung wieder in die Sachebene zurückkommt. Also sie kommen aus dem Krisenmodus heraus und sie dürfen jetzt auch nicht verharren in irgendwelchen Opferrollen, weil der Untersuchungsausschuss sich halt irgendwie da hervorgetan hat, sondern das muss man jetzt auch einmal beiseite schieben. Gerichtsverfahren abwarten, wie auch immer, aber man muss zur Sachpolitik zurückkehren. Das heißt, der Bundeskanzler und seine Regierung müssen jetzt, und zwar sehr rasch, Maßnahmen setzen, wie wir aus der Wirtschaftskrise herauskommen, oder dass es gar nicht eine große Wirtschaftskrise wird, sondern dass wir ganz schnell von Pandemiestatus in einen Aufschwungstatus wirtschaftlich hineinkommen. Den brauchen wir auch dringend, weil wir verdammt hohe Schulden gemacht haben, wir zwar alle Länder auch, aber die müssen wir ja auch irgendwann einmal zahlen.
Mehr Sacharbeit und weniger Inszenierung auch aus Ihrer Sicht. Gestern ist die Regierung gleich in Schweiz rausgegangen und hat sich inszeniert. Sind das gute PR-Maßnahmen aus
jetzt,
Ihrer Sicht?
Jetzt Vollgas mit Restrukturierungsmaßnahmen, jetzt Vollgas mit Belebungsmaßnahmen für die Wirtschaft, jetzt Vollgas mit sogenannten Comeback-Maßnahmen, aber dann auch wirklich die Maßnahmen setzen und nicht ankündigen. Also Sachpolitik und weniger Inszenierung, absolut d'accord.
Wolfgang Rosam, danke für den Besuch bei uns im Studio und hoffen wir, dass es ein pandemiefreier Sommer tatsächlich auch für die Gastronomie und Hotellerie wird.
Vielen Dank.
Das war ein Daily Podcast Spezial mit Wolfgang Rosam. Die Fragen hat Richard Grasl gestellt. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ich wünsche euch noch ein schönes Pfingstwochenende. Elias Dadmesnik, over and out.